Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und ganz herzliche Grüße auch von meiner Gemeinde in Unna. Ich möchte einsteigen mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium. Und dieser Text, der hat mich vor einiger Zeit sehr nachdenklich gemacht und mich in eine Art Abenteuer hineingeführt. Ich lese Lukas 24, ab Vers 44. Er, damit ist Jesus gemeint, sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz des Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Und da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ich habe diesen Text früher oft gelesen, aber nicht die eigentliche Wahrheit erkannt, die dieser Text uns offenbart. Wenn wir an Jesus denken und das, was er für uns getan hat, an sein Leben, dann denken wir ans Neue Testament. Zumindest mir ging es so. Ich will euch jetzt da nicht vereinnahmen. Dann schlagen wir das Neue Testament auf, lesen in den Evangelien. Manche sagen ja auch: Oh, mit dem Alten Testament habe ich so meine Schwierigkeiten. Das verstehe ich nicht so gut. Das Neue Testament, da bin ich zu Hause, da wird von Jesus gesprochen, von der Liebe Gottes. Das Alte Testament ist doch an manchen Stellen recht düster. Jesus sagt hier etwas völlig anderes. Er sagt hier seinen Jüngern: Überleg doch mal. In der Tora, im Gesetz, in den ganzen Propheten, den Nebiim, aber auch in den Schriften, den Ketubim, dazu gehören dann auch die Psalmen, ist von mir geschrieben. Und dann sagt er, wie geschrieben steht, dass der Menschensohn kommen muss, leiden muss, sterben muss und auferstehen wird. Jetzt wird es wahrscheinlich für viele von uns gar nicht so einfach sein, diese Dinge im Alten Testament so auf die Schnelle aufzuschlagen. Uns fällt vielleicht Jesaja 53 ein, eine der Kernstücke. Und trotzdem bin ich mehr davon überzeugt, dass im ganzen Alten Testament wir Jesus Christus entdecken können. Dass das Alte Testament sehr klar von Jesus Christus und auch von seinem Heilshandeln spricht. Einen dieser kostbaren Schätze, sicherlich, vielleicht liest man das nicht in jedem einzelnen Vers des Alten Testaments, aber einen dieser Texte habe ich euch heute Morgen mitgebracht, und ich möchte euch bitten, wer eine Bibel dabei hat, gerne mit mir aufzuschlagen. Numeri, also 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Ich lese aus der Übersetzung Schlachter 2000. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser, und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Fellzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Dieser Text macht eine auch neutestamentliche Wahrheit deutlich, nämlich es gibt Gnade für Sünder, die im Vertrauen auf Jesus schauen. Zunächst einmal, glaube ich, werden wir hier mit der Realität der Sünde konfrontiert. Und ich weiß, in unserer heutigen Zeit ist das nicht populär, auch nicht in christlichen Kreisen, von Sünde zu sprechen. Dann sagen manche, lass uns doch lieber von der Liebe Gottes sprechen. Und es ist ja richtig, wir sollen das Evangelium der Liebe Gottes verkünden. Aber ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass wir es nicht können, ohne auch Menschen von der Realität der Sünde, auch der Sünde in ihrem Leben, darüber ihnen was zu sagen. Ob wir sie davon überzeugen können, ist nochmal eine andere Sache. Dafür ist der Heilige Geist zuständig. Aber ich glaube, das gehört zusammen. Schon im Neuen Testament, als Johannes der Täufer anfing zu evangelisieren und die gleiche Predigt, zumindest das vom Wortlaut, was wir im Neuen Testament überliefert bekommen haben, Jesus und seine Jünger auch aufgegriffen haben, war: Tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Also die Frage der Umkehr, wovon umkehren, ist immer in den Mittelpunkt gestellt worden. Und Jesus erzählt später seinen Jüngern, dass er den Vater bitten wird, den Tröster zu senden in diese Welt, der unter anderem auch die Aufgabe hat, Menschen von ihrer Schuld zu überführen. Also die Realität der Sünde. Davon müssen wir erst einmal ausgehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, müssen selbst Christen neu von dieser Realität überzeugt werden, weil wenig bis kaum darüber gesprochen wird. Gehen wir mal in diesen Text hinein. Israel, das Volk Gottes, befand sich auf dem Weg durch die Wüste ins verheißene Land. Das Ziel, das war eigentlich geklärt und sicher. Das hat Gott ihnen die ganze Zeit über versprochen und verheißen. Er hat sie aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt mit seinem mächtigen Arm, mit kraftvollen, machtvollen Zeichen und Wundern. Und er hat sie bis hierhin, bis zu diesem Punkt geführt. Er hat sie bewahrt, er hat sie versorgt. Doch immer wieder, und vielleicht geht es uns manchmal so beim Lesen dieser Geschichten, dass wir zumindest innerlich, vielleicht sogar manchmal äußerlich den Kopf schütteln über so viel Unverstand beim Volk Israel, die Liebe Gottes doch so hautnah, so praktisch erfahren haben, und immer wieder fallen sie in dieses Muster zurück, dass sie Gottes Güte und seiner Fürsorge misstrauen, dass sie ungeduldig werden, dass sie kleingläubig werden. Und immer wieder kam es auch hier zu Unruhen, zu Murren unter dem Volk und auch hier in unserem Text. Und so mussten sie einen Umweg gehen. Das wird vorher noch beschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Umwegen im Leben. Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, fahre ich ungern Umwege. Ich fahre am liebsten den Weg, den ich kenne, und der Weg, der am kürzesten ist, und den Weg, den mein Navi mir zeigt, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber manchmal gibt es Situationen, da sind wir gezwungen, Umwege zu gehen. Manchmal führt Gott uns Umwege in unserem Leben, um uns etwas lernen zu lassen. Erst am Ende des Umwegs sind wir vielleicht ein wenig schlauer und merken, wie gut es Gott doch in unserem Leben auch mit uns meint. Gott kann Umwege immer wieder gebrauchen, um sein Volk und damit auch uns zu lehren, zu bewahren und zu schützen. Aber wir denken oft, genau das Gegenteil ist der Fall. Umwege sind vertane Zeit, nutzlos, absolut unbrauchbar. Eigentlich könnte man viel schneller sein, früher ans Ziel kommen. Umwege sind lästig, sind unbequem, fordern uns heraus, machen uns ungeduldig. Aber Ungeduld, so zeigt sich immer wieder, glaube ich, auch ganz praktisch in unserem Leben, ist ein schlechter Berater, aber dafür ein umso besserer Nährboden für Sünde. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest, vielleicht auch in einer Situation, in der du von Ungeduld angetrieben bist, angetrieben wirst, vielleicht auch falsche Entscheidungen auf deinem Weg zu treffen. Statt dich von Gott, notfalls auch, wenn es denn so sein soll, einen hilfreichen und heilsamen Umweg führen zu lassen. Vielleicht ein Gedanke, den man einmal mitnehmen kann. Schauen wir hier hinein in das Volk Israel. Alle Treue und Fürsorge Gottes waren plötzlich wieder wie mit einem Schlag weggewischt, vergessen. Und das bereits an dieser Stelle in 4. Mose 21 zum 10. Mal. 9 solcher Geschichten lesen wir vorher schon, wo das Volk Israel gemurrt hat. Aus der Ungeduld erwuchsen Unglaube und Undankbarkeit. Und im Grunde genommen ist die Aussage, Gott sorgt nicht gut für uns. Er meint es nicht gut. Wir wollen Besseres. Wir wollen zurück nach Ägypten. Ist das nicht eine Unverschämtheit, sowas auch noch laut auszusprechen? Ein Schlag ins Angesicht Gottes. Wir wollen zurück nach Ägypten. An anderer Stelle, an einer Parallelstelle steht, da hatten wir Obst und Gemüse und Fleisch in Hülle und Fülle. Und hier wird vor dem Ekel gesprochen, den sie vor dem Manna hatten. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir Gottes Güte misstrauen? Wir haben schon so viel erlebt. Nicht nur die Rettung durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, sondern viele andere Zeichen der Fürsorge Gottes. Und dann kommen plötzlich Engpässe, Umwege, Lebenssituationen, die uns nicht so gefallen, die wir uns völlig anders vorgestellt haben. Und plötzlich, als wenn das alles ausgeblendet wäre, als wenn das gar nicht existent wäre, denken wir, was ist los? Was ist mit Gott los? Was stimmt mit Gott nicht? Ich kann mich gut an so Situationen in meinem Leben erinnern. Schade, dass sich leider herausstellt, dass wir nicht besser sind als die Israeliten hier in der Wüste. Die Sünde war ein stetiger Begleiter der Israeliten. Immer wieder wurden sie mit ihr und ihren furchtbaren Folgen konfrontiert, obwohl sie es besser hätten wissen müssen. Aber wie gesagt, wie ist das bei uns heute? Um Sünde wirksam zu widerstehen bzw. sie zu bekämpfen, müssen wir, glaube ich, uns zunächst einmal über ihre Realität in unserem Leben klar werden bzw. klar sein. Ich glaube, das ist auch für uns Christen wichtig. Nicht nur für Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott haben und erstmal von ihrer Sünde überführt werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit auch über ihr sündiges Leben, über ihre Trennung von Gott überführt werden müssen. Ich glaube, auch für uns Christen ist es wichtig, über die Realität der Sünde immer wieder ein ganz klares Verständnis zu haben. Kommen wir zu Folgen der Sünde in Vers 6 in unserem Text. Gott greift an dieser Stelle, das ist unterschiedlich beschrieben im Alten Testament, aber an dieser Stelle greift Gott rigoros ein. Gott ist heilig und gerecht. Er hat völlig das Recht, das zu tun. Nun, wir wissen aus vielen Stellen, dass Gott Sünde hasst. Sie entsprechen absolut nicht seinem Maßstab. Er kann Sünde in seiner Gegenwart nicht dulden und er muss sie richten. In unserem Text sendet er Seraphschlangen, feurige Schlangen, giftige Schlangen. Die werden nicht näher beschrieben, nur es wird sehr deutlich dokumentiert, dass ein Mensch, der von dieser Schlange gebissen wurde, relativ zeitnah daran starb, qualvoll starb. Nun, das ist auch ein Bild, ein Hinweis auf die Folge der Sünde im geistlichen Leben. Paulus schreibt in Römer 6,23a, die Folge der Sünde, der verdiente Lohn, ist der Tod. Bei Paulus in Römer 6 ist damit aber nicht in erster Linie der körperliche, sondern der ewige Tod gemeint, die Trennung von Gott auf ewig. Und so schreibt das Alte wie das Neue Testament, dass der Mensch, der in seiner Sünde bleibt, auf ewig von Gott getrennt wird. Im Grunde genommen sagt die Bibel, jeder Mensch hat ewiges Leben, wobei ich dieses ewig in Anführungszeichen setzen würde. Wenn wir von ewiges Leben sprechen, meinen wir natürlich das Leben in Gottes Herrlichkeit im Himmel. Aber was ist mit den Menschen, die dort nicht sein werden? Auch die werden ewig leben, aber eben getrennt von einem heiligen, guten und gerechten Gott. Sünder erwartet das gerechte Gericht Gottes und jeder von uns, jeder auch, der heute Morgen hier sitzt, muss sich einmal mit seinem Leben vor Gott verantworten. So kann ich dich, lieber Freund, der du Jesus Christus noch nicht persönlich als deinen Herrn und Heiland kennengelernt hast, nur herzlich bitten, darüber nachzudenken. Wie sieht meine Beziehung gegenüber Gott aus? Habe ich begriffen, dass auch er mich meint, wenn zum Beispiel Jesus in Matthäus 11 schreibt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Bringt alle Last zu mir ans Kreuz. Damit ist vor allem auch die Last der Sünde gemeint, die von Gott trennt. Gott möchte retten. Dafür ist Jesus Christus in diese Welt gekommen. Aber er muss die Sünde richten. Also ich kann nur jeden herzlich ermutigen, darüber nachzudenken und vielleicht das Gespräch mit einem Menschen zu suchen, von dem man weiß, er ist Kind Gottes und der ihm diesen Weg vielleicht auch nochmal in einfachen Schritten aufzeigen kann, dass man jemand mal erzählen hört, wie jemand Kind Gottes geworden ist, wie jemand die Rettung in Christus ganz konkret erfahren hat. Es wäre gut, wenn du diesen Raum heute oder dieses Gebäude nicht verlässt, um diese Frage vorher für dich konkret geklärt zu haben. Es geht hier in unserem Text, oder es geht, fangen wir nochmal neu an, es geht grundsätzlich, wenn wir um Sünde sprechen, nicht um die vielfältigen Folgen von Sünden, die uns bekümmern, da gibt es ja eine ganze Menge, sondern um die Folge, Einzahl, der Sünde, Einzahl. Nämlich das, was damals beim Sündenfall passiert ist, Rebellion gegen Gott. Nein zu sagen gegen seine guten Gebote, dass er es gut mit uns Menschen meint. Die Sünden, Mehrzahl, resultieren daraus. Also das, was wir tun, lügen, stehlen, ungehorsam sein, lieblos sein, was auch immer man als einzelne Sünden aufzählen könnte, sind im Grunde genommen alles nur Folgen oder, nein, Folgen ist das falsche Wort, erwachsen aus dieser einen Sünde der Rebellion gegenüber Gott. Und was uns, auch das ist leider traurig zu hören und traurig zu sagen, aber ich glaube, das stimmt, was uns ja oft so bekümmert, ist nicht die Sünde, sind vielleicht noch nicht mal die Sünden, sondern wir sind traurig und betroffen über die Folgen der Sünde. Die bekümmern uns. Und ich glaube, das ist nicht das, was die Bibel uns eigentlich sagen möchte. Wir sollten nicht traurig sein über die Folgen der Sünde, sondern bekümmert sein über die Sünde an sich, aus der all diese Sünden hervorgehen und entspringen. Da müssen wir ansetzen und uns nicht damit zufrieden geben, dass wir die Folgen der Sünde bedauern und darunter scheinbar leiden. Wir tun gut daran, diese Bestürzung und diese Betroffenheit, die hier auch das Volk Israel an den Tag legte, das eben auch zu teilen, da wo uns Sünde in unserem eigenen Leben bewusst wird oder zumindest die Versuchung hin zur Sünde. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, beim dritten Punkt, Vers 7, nämlich das Erschrecken über Sünde. Die noch Lebenden unter dem Volk waren geschockt. Und jetzt versucht euch mal die Situation vorzustellen. In der Wüste ein Riesenvolk, Zelte aufgeschlagen. Und jetzt ist diese Situation da, dass von überall her diese Schlangen kommen. Ich stelle mir das allein von dem Bild der Schlangen schon furchtbar vor, weil ich bin kein Freund von Schlangen. Mein Sohn hat eine Schlange zu Hause, der Andreas, zwar keine Giftschlange, eine Anaconda, aber das ist nicht unbedingt mein Lieblingshaustier. Und wenn ich mir vorstelle, plötzlich irgendwo zu sein und da kommen von überall her Schlangen, das allein schon ist eine gruselige Vorstellung. Und ich denke, für viele von euch auch. Wir waren vor kurzem mit meiner Frau in Brasilien für gut 2 Wochen unsere Missionare dort besuchen. Und so im Vorfeld habe ich schon gedacht, also jetzt da draußen spazieren zu gehen auf diesem Gelände. Und er sagte auch, bleibt am besten da, wo der Rasen gut gemäht ist, nicht wo das Gras zu hoch ist, weil eben auch dort auf dem Gebiet von der Missionsstation können eben auch Schlangen sein. Also das war schon irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Und hier wird's real. Schlangen von überall her. Giftige Schlangen. Die ersten werden gebissen. Spüren wahrscheinlich gleich zu Beginn diesen Schmerz. Und können sich nicht helfen. Auch andere können nicht helfen. Und jetzt die Bibel schweigt davon, wie das einzeln jetzt abgelaufen ist vom Zeitfaktor her. Aber es wird schon deutlich, dass wohl relativ zeitnah Menschen auch gestorben sind. Was muss das für ein Schockzustand gewesen sein für die Menschen, die plötzlich erlebt haben, mein Ehepartner, meine Ehefrau, meine Kinder, meine Angehörigen sind gebissen worden, sind vielleicht schon tot. Und in dieser Notsituation, in dieser Betroffenheit und Bestürzung, da wird ihnen etwas klar. Wir haben uns vergriffen, wir haben gegen Gott gesündigt. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Ja? In der Not, da wird uns schnell bewusst, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und ich denke mal, dass die haben das hier todernst gemeint. Auch ihre Umkehrbereitschaft. Es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Bitte Gott für uns, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und genau das hat Gott getan. Er hat zu Gott geschrien. Und Gott hat gesprochen. Aber das kommt gleich. Wie gesagt, ich glaube, so diese Betroffenheit, diese Bereitschaft, wirklich Buße zu tun, das fehlt so manches Mal. Hier haben die Israeliten ihre Sünde bekannt, ihr böses Tun offenbart und um Rettung gebeten vor den giftigen Schlangen. Bei uns ist es vielleicht manchmal so, wir sind auch betroffen, aber eben betroffen über die unangenehmen Folgen, die wir dann zu tragen haben. Aber über die eigentliche Sünde, die das verursacht hat, Ich glaube, darüber sollten wir betroffen sein. Die wird schnell verharmlost oder man richtet den Blick und den Zeigefinger auf andere. Ja, wenn die nicht so reagiert hätten, dann hätte ich ja auch ganz anders. Ja, das ist übrigens auch eine ganz uralte Masche, die schon beim Sündenfall ans Licht gekommen ist, ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Also immer den Blick auf den anderen, der eigentlich Schuld hat an meinem Versagen, an meiner Schuld. Ich glaube, hier dürfen wir uns ein Beispiel nehmen an den Israeliten, zumindest in dieser konkreten Situation. Hier gibt es nichts mehr zu verheimlichen, nichts zu beschönigen, nicht mit dem Finger auf andere zu weisen, sondern zu sagen, ich habe gegen Gott gesündigt und ich bin auf seine Gnade angewiesen. Und dann sehen wir das Heilmittel gegen Sünde, die Verse 8 und 9. Und hier kommt das Problem. Nämlich das Heilmittel Gottes in dieser Situation ist in den Augen vieler Menschen einfach nur bescheuert. Einfach nur blöd. Wie soll denn bitteschön ein Stück Kupfer oder Erz, was zu einer Schlange geformt wird und auf einem, so stelle ich mir das vor, auf einem hohen Pfahl mitten im Lager aufgestellt wird, auf das man schauen soll, wenn man gebissen worden ist, wie bitteschön soll das denn helfen, dass ich nicht an diesem Biss sterbe, wie viele andere um mich herum gestorben sind? Wisst ihr, dass genauso viele Menschen heute ähnlich argumentieren in Bezug auf das Kreuz? Ist ihnen zu dumm? Ist ihnen zu unglaubhaft? Für viele ist es zu einfach. Die sagen, da muss ich doch mehr tun, um mit Gott wieder in Ordnung zu kommen. Wisst ihr, in der Situation hier, wenn wir nochmal in dem Lager der Israeliten bleiben, überlegt doch mal, versucht euch mal in die Situation hineinzuversetzen. Vielleicht haben auch manche Israeliten in ihrer Angst, in ihrer Panik gedacht, als sie das hörten. Ihr müsst nur im Glauben auf diese eherne Schlange blicken und ihr werdet geheilt werden, ihr werdet am Leben bleiben. Dass vielleicht manche von ihnen, das steht jetzt im Text nicht drin, aber wir können es vermuten, dass manche auch dachten, was soll denn das helfen? Und sie sind gestorben. Und andere, die hatten ja sowieso nichts zu verlieren, die haben diesen Blick gewagt. Vielleicht war es das Letzte, was sie in ihrer Kraftlosigkeit und ihrem Schmerz tun konnten, ihre Augen hinzuwenden auf dieses Zeichen an der Stange. Und sie merken plötzlich, wie die Schmerzen nachließen, wie die Krampfanfälle aufhörten, wie all die Symptome plötzlich weg waren und sie wieder aufstehen konnten und am Leben blieben. Die Gottes Wort in der Situation und seinen Zusagen inmitten ihrer Sünde und Not vertrauten, die blieben am Leben und wurden gesund. Wisst ihr, das Heilmittel gegen Sünde und ihre Folgen erscheint vielen Menschen heute ebenso töricht zu sein. Schau auf das, was Jesus für dich am Kreuz tat und vertraue ihm dein Leben an. Ist das nicht eine zu einfache, nicht eine zu billige Botschaft? Ich muss doch mehr tun können, um Gott zufriedenzustellen. Aber nein, eben das können wir gerade nicht. Das wäre nämlich schon wieder die nächste Sünde in unserer menschlichen Überheblichkeit, irgendetwas selber tun, leisten zu können, um einen heiligen und gerechten Gott zufriedenzustellen. Das funktioniert nicht. Das Heilmittel Gottes heißt Gnade. Und die wird jedem Sünder zuteil, der sich mit all seiner Not und all seiner Schuld und angehäuften Sünde im Vertrauen an Jesus wendet. Nun, was hat das mit Lukas 24 zu tun? Wo ist in diesem Text denn von Jesus die Rede? Wörtlich nirgendwo. Nun, mit etwas Fantasie kann man, glaube ich, die Brücke schon schlagen. Und ich glaube, Jesus selber hilft uns, die Antwort uns dazu geben und das Geheimnis zu entschlüsseln und zumindest die Schriftgelehrten und Pharisäer haben diese Geschichte exemplarisch, beispielhaft gehabt, um ihrem Volk zur Zeit Jesu deutlich zu machen, was es bedeutet, Frieden mit einem heiligen und gerechten Gott zu bekommen, ihm zu vertrauen. Ein oberster Gelehrter Israels, Nikodemus, kam einmal nachts zu Jesus, um gerade über diese Frage mit ihm zu diskutieren. Ich glaube, seine eigentliche Herzensfrage, die er eigentlich gar nicht offen gestellt hat, war: Wie kann ich in das Reich Gottes eingehen? Wie erhalte ich ewiges Leben? Wie komme ich mit Gott ins Reine? Wie kann ich einen gnädigen Gott finden? Und wie man diese Frage noch anders formulieren könnte. Ihr kennt die Geschichte, da gehe ich zumindest davon aus, nachzulesen in Johannes 3. Es kommt ja zu diesem Zwiegespräch über Wiedergeburt, Neugeburt, Geburt von oben, wo sie scheinbar erstmal aneinander vorbeireden. Und dann in diesem Gespräch sagt Jesus Folgendes, Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus selber erklärt das Alte Testament und das, was dieses Wort über sich, sein Leben, seine Person und sein Werk, sein Heilswerk zu sagen hat. Jesus hat kein Problem damit, diese Geschichte zu nehmen, eine uralte Geschichte, die Israeliten aber gut kannten, und zu sagen: Leute, das ist etwas, was vorgeschattet ist auf das, was in mir sich offenbaren wird. So wie diese Schlange, dieses Stück Metall erhöht worden ist, damit Menschen Errettung finden, so muss auch der Menschensohn, so muss ich erhöht werden, ans Kreuz geschlagen werden, damit Menschen, die im Vertrauen auf mich schauen, ewiges Leben bekommen und nicht verloren gehen. Hier merken wir, dass die Gnade Gottes da ist, für einen jeden, weil unter der Last der Schuld, des Getrenntseins von Gott, lebt jeder Mensch. Seit Anbeginn der Erschaffung der Menschheit, beziehungsweise man müsste fairerweise sagen, seit dem Sündenfall. Seit dem Tag haben wir alle mit diesem Problem zu tun, dass wir durch unsere Sünde von Gott getrennt sind. Aber Gott hat das Heilmittel für uns schon gegeben. Damals schon vorbereitet vor Grundlegung der Welt und später in seinem Sohn hier auf Erden geoffenbart und für uns nachzulesen in seinem Wort. So möchte ich uns Mut machen, dir, lieber Freund, der du noch kein Kind Gottes bist, dir darüber klar zu werden, über auch die Realität der Sünde in deinem Leben, die dich von Gott trennt und weiter trennen wird, wenn du mit dieser Schuld nicht zu Jesus ans Kreuz kommst und ihm dein Leben anvertraust, bereit bist, Buße zu tun, Erkenntnis über deine Schuld zu bekommen, die der Geist Gottes dir schenken möchte. Und dann in dieser Erkenntnis der Sünde, diese Sünde hinzulegen und zu sagen, Herr, ich habe gesündigt mit meinem Leben vor dir. Aber danke, Vater, dass du in Jesus Christus mir Gnade erwiesen hast. Und diese Gnade möchte ich annehmen. Das wäre sinngemäß ein Gebet, was man beten könnte. Aber wie gesagt, hier sind Menschen bestimmt im Raum, die dir helfen können, diesen Weg wirklich zu gehen und festzumachen. Aber ich möchte auch ganz bewusst zu euch sprechen, die ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid. Nehmt Sünde ernst, auch in eurem Leben. Ich glaube, wir haben nach wie vor auch mit Sünde zu kämpfen. Wir sind Versuchungen ausgesetzt. Wir haben die Kraft Gottes, Sünde zu widerstehen, Versuchungen zu widerstehen. Aber wir erleben auch immer wieder, dass es passieren kann, dass wir der Sünde nachgeben. Das ist kein Weltuntergang. Ich glaube, die Botschaft ist die gleiche. Wir müssen nicht immer wieder neu uns bekehren. Aber wir dürfen immer wieder neu sagen, Herr, du siehst, ich habe hier in diesem Punkt versagt. Du hast das längst gewusst. Und danke, dass du auch für dieses Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich bin auf deine Gnade angewiesen, auch im Leben als dein Kind. Und dafür danke ich dir. Von daher ist das hier nicht nur eine erschreckende Botschaft, sondern eine zutiefst befreiende, frohmachende und ermutigende Botschaft, die uns auch gleich überleiten wird zum Abendmahl, weil hier Jesus selber uns einlädt an seinen Tisch, um uns neu daran zu erinnern, was es ihn gekostet hat und wozu er bereit war, aus Liebe zu einem jeden von uns. So möchte ich euch als Gemeinde ja Gottes Segen wünschen, dass ihr euch weiterhin in eurer Wanderschaft auf Jesus verlasst, dass ihr Gottes guter Versorgung und Fürsorge vertraut. Auch da, wo es eng wird, wo es Schwierigkeiten gibt und wo er euch Umwege führen wird. Die gehören manchmal zu unserem Leben dazu, aber stellen sich letztendlich dann doch als segensreiche Wege heraus. Ich möchte schließen mit einem Text aus dem Hebräerbrief. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen.